Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 21. Juli. Aus der Übersetzung Neues Leben, 2. Buch Chronik, Kapitel 4 und 5. Die Geräte für den Tempel. Salomo ließ einen bronzenen Altar anfertigen. Dieser maß 20 Ellen in Länge und Breite und war 10 Ellen hoch. Dann goss er das Mehr. Es war rund und maß 10 Ellen von Rand zu Rand, war 5 Ellen tief und hatte einen Umfang von 30 Ellen. Unter dem Beckenrand war es ringsum mit 2 Reliefbändern verziert, die Rinderfiguren ähnelten. Es waren etwa 10 Rinder pro Elle und sie waren aus einem Guss mit dem Becken gefertigt. Es ruhte auf 12 Rindern. 3 wandten sich nach Norden, 3 nach Westen, 3 nach Süden und 3 nach Osten. Und das Meer stand auf den Rindern, deren Hinterteile alle nach innen zeigten. Die Metallwände des Beckens waren etwa eine Handbreit dick und sein Rand öffnete sich wie ein Kelch und war geformt wie eine Lilienblüte. Es fasste etwa 3000 Eimer Wasser. Passend dazu ließ Salomo 10 Kessel anfertigen und aufstellen. Jeweils 5 rechts und links vom Becken. In den Kesseln wurden die Brandopfer abgespült, die Priester aber wuschen sich im Becken. Dazu ließ er den Vorschriften entsprechend 10 goldene Leuchter gießen und im Tempel aufstellen. 5 wurden vor die rechte Wand gestellt und 5 vor die linke. Außerdem ließ er 10 Tische anfertigen und in den Tempel bringen, 5 vor die rechte Wand und 5 vor die linke, sowie 100 goldene Schalen gießen. Auch einen Vorhof für die Priester sowie den großen äußeren Vorhof ließ Salomo anlegen. Für den großen Vorhof ließ er Torflügel zimmern und mit Bronze überziehen. Das Becken wurde an der rechten Seite des Tempels aufgestellt, in südöstlicher Richtung. Auch die Kessel, Schaufeln und Schalen stellte Hiram her. Und so vollendete Hiram alles, was er im Auftrag König Salomos für das Haus Gottes anfertigen sollte. 2 Säulen, 2 kugelförmige Kapitelle oben auf den Säulen, 2 Gitterwerke zum Schmuck der Kapitelle oben auf den Säulen, 400 Granatäpfel, die an Ketten von den Kapitellen herabhingen, das sind 2 Reihen Granatäpfel für jedes Gitterwerk aus Ketten, die rund um die Kapitelle auf der Spitze der Säule hingen, die Wagen und die dazugehörigen Kessel, das Meer und die 12 Rinder darunter, die Kessel, die Schaufeln, die Fleischgabeln und die übrigen Geräte. Alle diese Gegenstände für das Haus des Herrn fertigte Hiram aus polierter Bronze für König Salomo. Der König hatte sie in Tonformen im Jordantal zwischen Sukkot und Zereda gießen lassen. Das Gewicht der Bronze, die dabei verbraucht wurde, ließ sich wegen der großen Menge der Geräte, die Salomo anfertigte, nicht mehr feststellen. All diese Gegenstände ließ Salomo für das Haus Gottes anfertigen. Den goldenen Altar, die Tische für die Schaubrote, die Leuchter mit den Lampen aus reinem Gold, die wie vorgeschrieben vor dem Allerheiligsten brennen sollten, den Blumenschmuck, die Leuchter und Zangen, alles aus reinem Gold. Die Lichtputzscheren, Kessel, Schalen und Räucherpfannen, alle aus reinem Gold. Sowie die mit Gold verkleideten Türen für die Eingänge zum Allerheiligsten und den Hauptraum des Tempels. Die Lade wird in den Tempel überführt. Als alles, was er für das Haus des Herrn gemacht hatte, fertig war, ließ Salomo die Gaben holen, die schon sein Vater David geweiht hatte. Das Silber und Gold und alle Geräte, sie wurden in die Schatzkammern im Haus Gottes gebracht. Dann rief Salomo die Ältesten sowie die führenden Männer aller Stämme und Sippen Israels in Jerusalem zusammen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn aus Zion, der Stadt Davids, holen. So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Als die Ältesten Israels eingetroffen waren, hoben die Leviten die Lade hoch. Dann nahmen die Priester und Leviten die Lade zusammen mit dem Zelt Gottes und allen heiligen Geräten, die darin waren, und trugen sie hinauf. König Salomo und die ganze Gemeinschaft der Israeliten, die sich bei ihm versammelt hatte, opferten Schafe und Rinder vor der Lade, so viele, dass niemand sie mehr zählen konnte. Dann trugen die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Ort ins innere Heiligtum des Tempels, das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim breiteten ihre Flügel über der Lade aus und bildeten so einen Baldachin über der Lade und ihren Tragestangen. Diese Stangen waren so lang, dass ihre Enden vom Heiligtum, von der Vorhalle vor dem Allerheiligsten aus zu sehen waren. Weiter außerhalb waren sie nicht zu sehen. Sie befinden sich noch heute dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Dort hatte der Herr einen Bund mit dem israelitischen Volk geschlossen, als es Ägypten verließ. Dann zogen die Priester wieder aus dem Heiligtum heraus. Alle anwesenden Priester hatten sich gereinigt, unabhängig von ihrer Abteilung. Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen und Zittern, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Aus der Übersetzung das Buch Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 17. Freiheit vom Gesetz. Oder wisst ihr etwa nicht, meine Schwestern und Brüder, und hiermit meine ich jetzt die, die wie ich Juden sind und das Gottesgesetz kennen, dass dieses Gesetz die Herrschaft über einen Menschen hat, solange er am Leben ist? So ist zum Beispiel eine verheiratete Frau durch die Anordnungen des Gottesgesetzes an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er aber stirbt, dann ist sie von der durch das Gesetz festgelegten Bindung an ihren Mann befreit. Die Tatsache hat zur Folge, dass sie, wenn sie sich mit einem anderen Mann einlässt, während ihr Ehemann noch lebt, als Ehebrecherin angesehen wird. Wenn aber der Mann stirbt, dann ist sie frei von dieser Vorschrift des Gesetzes und bricht durch eine Verbindung zu einem anderen Mann die Ehe nicht. Genauso wie in diesem Beispiel ist es auch bei euch, meine Schwestern und Brüder. Ihr seid in Bezug auf das Gottesgesetz sozusagen gestorben, und zwar durch eure enge Verbindung mit dem Messias, mit seinem Körper. Der ist ja am Kreuz gestorben. Und so seid ihr zum Eigentum eines anderen geworden. Ihr gehört jetzt dem, der von den Toten auferweckt wurde. Ja, und dann kann unser Leben Frucht für Gott bringen. Denn früher, als wir unser Leben nach den von unserem eigenen Ich vorgegebenen Maßstäben führten, da herrschten die sündhaften Leidenschaften in allen Lebensbereichen und wurden durch die Vorschriften des Gottesgesetzes noch umso mehr entfacht. So entstand als ein Ergebnis ein Leben, das letztlich den Tod hervorbrachte. Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigemacht. Wir sind sozusagen gestorben für das, was uns gefangen hielt, und können so jetzt Gott dienen in der neuen Lebenswirklichkeit, in der der Gottesgeist schenkt, und nicht in der alten Art und Weise der Befolgung des Buchstabens. Was meinen wir damit? Etwa, dass das Gottesgesetz in sich schon Sünde ist? Nein. Aber ich hätte überhaupt nicht erkannt, was Sünde wirklich ist, wenn es das Gesetz nicht gegeben hätte. Ja, ich hätte auch nicht verstanden, welche Macht meine Begehrlichkeit hat, wenn das Gottesgesetz nicht sagen würde, du sollst das Eigentum anderer nicht begehren. Die Sünde ergriff die Gelegenheit, die die Vorschrift des Gesetzes ihr bot, und weckte so alle möglichen Begierden in mir. Denn außerhalb des Machtbereiches des Gesetzes ist die Sünde kraftlos, ja tot. Ich lebte früher ohne Kenntnis des Gottesgesetzes. Als aber die Vorschriften des Gesetzes mich erreichten, gewann die Sünde erst recht an Kraft. Und so verfiel ich dem Tod. Das Gebot, das mir eigentlich zum Leben gegeben worden war, erwies sich in meinem Fall als Werkzeug des Todes. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, zog mich in ihr Lügennetz und brachte mich schließlich durch genau dieses Gebot um. So müssen wir festhalten, das Gottesgesetz ist heilig. Ja, jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist jetzt das, was eigentlich gut ist, für mich zu etwas Todbringendem geworden? Ganz und gar nicht, sondern die Sünde. Denn auf diese Weise musste sie sich als das zeigen, was sie in Wirklichkeit ist, Sünde. Sie hat durch das Gute, nämlich das Gebot Gottes, in mir den Tod hervorgebracht. So wurde die Sünde sozusagen über alle Maßen sündig durch das Gebot Gottes. Denn wir wissen, dass das Gottesgesetz ganz und gar vom Gottesgeist durchwirkt ist. Aber ich bin vom Ich-Leben geprägt, auf die diesseitigen Dinge ausgerichtet und unter die Macht der Sünde verkauft. Denn es ist so, das, was ich tatsächlich tue, das halte ich nicht für gut. Denn das, was ich wirklich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich zutiefst missbillige, das tue ich. Wenn es also so ist, dass ich das tue, was ich nicht will, dann stimme ich auf diese Weise mit dem Gottesgesetz überein und bestätige es als gut und richtig. Doch jetzt führe letztlich nicht ich diese Handlungen durch, sondern die Sünde, die sich in mir ausgebreitet hat. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 17. Hilferuf eines Bedrängten. Ein Gebet von David. Höre, Herr, das, was recht ist. Achte doch auf mein Schreien. Lass dir zu Ohren kommen mein Gebet, denn was ich sage, ist ohne Hinterlist. Bei dir finde ich mein Recht. Du achtest auf Aufrichtigkeit. Du hast mein Herz geprüft. In der Nacht hast du mich durchforscht. Du hast mich geläutert. Doch du findest nichts Böses. Ich habe gut überlegt, damit ich nicht Schlechtes spreche. Bei all dem, was die Menschen tun, so wie du es selbst gesagt hast, habe ich mich gehütet vor den Wegen der Gewalt. Halte meinen Gang auf deinen Wegen, damit ich nicht zu Fall komme. Ich habe zu dir gerufen, denn du antwortest mir, Gott. Neige dein Ohr mir zu, höre auf das, was ich sage. Zeige doch deine Güte, du Retter derer, die Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen deine rechte Hand auflehnen. Bewahre mich wie die Pupille, wie den Augapfel. Im Schatten deiner Flügel verstecke mich vor den Gottesfeinden, die mich vernichten wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Ihr Herz ist verschlossen, stolz und anmaßend sind ihre Worte. Wohin wir auch gehen, unversehens umzingeln sie uns, sie spähen uns aus, um uns zu Boden zu werfen. Er ist wie ein Löwe, gierig nach Beute, wie ein junger Löwe, der im Verborgenen lauert. Erhebe dich, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder. Mit deinem Schwert errette meine Seele vor dem Gottesfeind, ja, vor den Leuten. Rette mich mit deiner Hand, Herr, vor den Leuten, die in dieser Welt reich sind. Ja, was du an Schätzen bereithältst, damit füllst du ihren Bauch. Selbst ihre Söhne werden satt und überlassen ihren Kindern das, was übrig ist. Doch ich will dich selbst in Gerechtigkeit anschauen, will satt werden, wenn ich aufwache durch deinen Anblick. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 19, die Verse 22 und 23. Für andere da zu sein, zeichnet einen Menschen aus. Es ist besser, arm zu sein, als unehrlich. Die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor Unglück.